Wir sind mit dem heutigen Abend am Ende unserer fünftägigen Reihe zum Thema 500 Jahre Reformation, was sich heute ändern muss. Und wir haben in den ersten vier Abenden die vier Soli oder die vier Themen, die allein ausschlaggebend und maßgebend waren für den reformatorischen Glauben, für diese Wiederentdeckung der biblischen Botschaft. Am ersten Abend haben wir Sola Fide, allein durch den Glauben wird der Mensch gerettet. Wir haben uns überlegt, was das heute heißt, wie wir den Glauben wieder lebendig werden lassen können in unserem Leben, dass es auch andere vielleicht um uns herum ansteckt. Eine der Verpflichtungen der Reformation für uns Menschen von heute. Am zweiten Abend haben wir Sola Gratia, allein durch die Gnade. Allein durch die Gnade sind unsere Sünden vergeben, aus keinem Werk, das wir vollbracht hätten. Es ist nicht unser Verdienst, sondern wir, wie Luther, hängen uns an Christus und schlupfen durch, wie er es so schön gesagt hat. Am dritten Abend, Solus Christus, Jesus Christus allein ist derjenige, der unser Heil bewirkt. Er ist Herr und Heiland. Und es ist nicht die Kirche, die rettet. Es sind nicht die guten Taten, die uns retten können, sondern es ist Christus allein, der für uns sein Leben gegeben hat, der am Kreuz für uns gestorben und wieder auferstanden ist. Und auch wenn das heute in Frage gestellt wird, in dem Denken auch vieler moderner Theologen, die mit den Erlösungsgedanken wenig oder nichts anfangen können, das ist die biblische Botschaft, das ist die Botschaft, die Menschen neu gemacht hat von Anfang an, und das ist die Botschaft, die heute uns auch neu und frei machen kann. Jesus Christus allein kann uns das neue Leben geben, weil er sein Leben für uns gegeben hat. Gestern Abend haben wir dann Sola Scriptura, allein durch die Schrift wissen wir, wie wir das Heil haben. Allein durch die Schrift haben wir die zuverlässige, autoritative Offenbarung Gottes. Und wir haben gesehen, wie die Schrift auf die Grundlage der Propheten und der Aposteln gegründet ist, dass Gott selbst zu Menschen gesprochen hat, dass Gott selbst in das Leben von Menschen und von seinem Volk eingegriffen hat und so den Menschen seinen Willen mitgeteilt hat. Und wir heute müssen zurück zu diesem Fundament finden. Wir müssen in der Bibel leben, wir müssen aus der Bibel leben und die Bibel muss wieder zum Mittelpunkt unserer kirchlichen Arbeit, unserer Pädagogik, Gemeindepädagogik, wie wir gestern Abend gesehen haben. Und nun an diesem fünften Abend soll es so etwas wie eine Art Zusammenfassung geben mit einem Ausblick. Ad fontes ist auch ein lateinischer Begriff, kommt aus der Renaissance, nicht aus der Reformation, aber ist natürlich erwachsen aus dem, was man in der Reformation erlebt hat, nämlich die Rückkehr zur Quelle. Warum trinken aus dem dreckigen Wasser zig Kilometer von der Quelle weg, wenn man aus der Quelle trinken kann? In meiner Zeit in Pakistan haben wir unter anderem eine Gruppe von 11 Pakistanis, ein Holländer und ich, eine pädagogische Hochschule in der Millionenstadt Lahore gegründet. Und nachdem wir gebaut hatten, ist einer gekommen, hat eine Fabrik gebaut zur Färbung von Baumwolle. Und in Pakistan gibt es die Umweltschutzauflagen nicht wie bei uns in Europa. Und er hat einfach das ganze Dreckwasser einfach zur Wand, so einen Speier, der aus der Wand rausgeragt hat, einen Meter raus, vielleicht 20 Zentimeter im Durchmesser, in einem Strahl wie vom Hydranten sein Dreckwasser einfach auf den Boden rausgeschossen, und das hat seinen Weg gefunden in den Straßengraben. Der Straßengraben führte zum Irrigationskanal, der Irrigationskanal führte zum Fluss. Und dann haben die Menschen montags orangenes Wasser gehabt, Dienstag blaues Wasser, mittwochs grünes. Ich habe ihn dann mal gefragt, ja, wie könne er das mit seinem Gewissen vereinbaren? So, dass das Wasser der Menschen, die darin baden, die damit kochen, die damit waschen, die das auch trinken, die ihr Gärten und Felder damit bewässern, dann hat er gesagt, das ist nicht meine Schuld, Allah hat mich hierher getan. Und er hat die anderen darunter hingetan. Also, das ist einfach unser Schicksal. Warum dieses Bild? Wir hatten gestern Abend das Bild von der Waagschale, wo auf der einen Seite das Wort Gottes drin lag, ein mittelalterliches Bild aus der englischen Reformation. Und das Wort Gottes hat alle menschlichen Dekreten, alle menschlichen Verordnungen und Satzungen aufgewogen. Wir neigen dazu, als Menschen immer mehr hinzuzutun zu dem, was Gott gesagt hat. Und in der Reformation hat Luther entdeckt, wir müssen zur Quelle zurück, und all das, was menschliches Beiwerk ist, zum Beispiel die Lehre von Fegfeuer, wie wir gesehen haben, oder die Möglichkeit, einen Ablass zu kaufen anstelle von Buße, das sind Dinge, die menschliches Beiwerk sind. Und auch wir haben in unseren Tagen viel menschliches Beiwerk uns angeeignet über die Jahrhunderte. Und deswegen ist es auch für uns heute im Jahr 2017, 500 Jahre nach der Reformation und fast 2000 Jahre nach dem Wirken Jesu Christi, ist es wichtig, dass wir zu dieser Quelle zurückfinden. Zur reinen Quelle, die in Gottes Wort uns gegeben ist. Für uns heißt es zunächst einmal in einem ersten Schritt zurück auch zur Reformation. Zurück zur Quelle heißt auch zurückzufinden zu dem, was wir aus der Reformation mitbekommen haben. Problemanzeige. Ein Jahr schon feiern wir uns selbst und nicht die Reformation. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht, aber ich habe von vielen gehört, wie es einem zum Hals raushängt. Diese ganze Feierei schon 10 Jahre lang in der Vorbereitung auf dieses Jahr, die Dekade, und dann die großen Festivitäten und die Weltausstellung und all diese Dinge. Und man feiert so, wie wenn wir die legitimen Erben der Reformation wären. Ich sage das ganz bewusst im Konjunktiv. Wenn Luther heute über uns zu Gericht sitzen müsste, dann möchte ich nicht hören, was er an seinen Tischreden zu sagen hat. Denn das, was er an Rom und an den Papst kritisiert hat, das könnte er genauso gut heute an uns kritisieren. Wir haben keinen Grund, uns zu beweihräuchern. Wenn wir daran denken, dass wir im Lande der Reformation gerade noch ein Viertel namensevangelische Christen sind, ein Viertel der Bevölkerung. Die Hälfte der Bevölkerung ist Mitglied in einer Kirche und ein Viertel ist Mitglied in einer evangelischen Landeskirche. Dann haben wir wahrlich keinen Grund, uns zu beweihräuchern oder uns zu feiern. Unser Feiern ist vielmehr das Sich-Aufbäumen eines Sterbenden. Ich sage es nicht gern, aber ich sage es trotzdem. Unsere Landeskirche, die ich liebe, zu der ich gehöre und in der ich diene, feiert nach gegenwärtiger Stand der Dinge zum letzten Mal eine Jahrhundertfeier. Wenn wir einfach den Trend weiterrechnen an Austritten aus der Landeskirche in die Zukunft, dann spielen wir in 25 Jahren nur noch eine minimale Rolle in der Gesellschaft. Und wir sehen zu und es macht uns anscheinend nichts aus. Ich rede als Kirche. Man schmiedet Pläne, man setzt Programme auf, man entwirft dann Programme, dass man wenigstens mein Gehalt und vielleicht auch noch das Gehalt von Dr. Gens und von Clemens Hansmann dann noch irgendwann bis in die Rente hinein zahlen kann. Da wird verantwortlich mit Geld umgegangen, da wird investiert, da wird gespart. Aber den großen Wurf, dass man diesen Trend zur Wende bringen könnte oder stoppen könnte, darüber sind keine groß angelegten Studien, keine groß angelegten Anstrengungen, dass dieser Trend gebrochen werden sollte. Die Kirchen schrumpfen gnadenlos, auch die Gemeinden. Manche leben noch. Es gilt aber als Tabu in unserer Landeskirche darüber zu reden, warum manche Gemeinden nicht schrumpfen, nicht an Schwindsucht leiden. Wenn man in einem Kreis der theologischen Arbeit unter der Pfarrerschaft so ein Thema anspricht, dann kommt gleich vom Dekan, das wird hier jetzt nicht verhandelt. Da ist zu viel Zündstoff drin. Und da haben Leute in der Kirchenleitung Angst, dass wenn man dieses Thema thematisiert, dass das polarisiert und zum Streit in der Kirche dann führen könnte. Aber leugnen kann das keiner. Selbst an Orten, wo das Gemeindeleben noch aktiv ist, geht die Zahl der Kirchenmitglieder konstant zurück. Einmal durch den demografischen Wandel und zum anderen durch Austritte. Schrumpfen sich die Gemeinden gesund? Im Gespräch mit manchen Freunden höre ich diesen Satz immer wieder, dass das vielleicht nicht nur katastrophal ist, dass die Gemeinden kleiner werden, sondern manche sehen das als eine notwendige Reinigung und dass das wichtig und wesentlich für die Zukunft der Kirche ist, dass unnötiger Ballast abgeworfen wird. Bis jetzt haben wir das Verständnis von Volkskirche in der Landeskirche und diese Vorstellung, dass die Kirche alle im Volk vereinen könnte. Das war einmal so. In der Zeit, als man Deutschland nach den Religionskriegen aufgeteilt hat in evangelische und katholische Bereiche, wo der jeweilige Herzog oder Fürst oder Graf oder wer es immer war, der über sein Gebiet regiert hat, der hat gesagt, ich bin evangelisch, meine Untertanen sind evangelisch. Wer nicht evangelisch sein will, der hat das Recht, in ein anderes Gebiet zu ziehen. Aber 400 Jahre später, heute, also nach den Religionskriegen, nach dem 30-jährigen Krieg vor allen Dingen, haben wir eine andere Situation. Und es wird nicht zu Unrecht auch gemäkelt von Säkularisten und Laizisten im Bereich der Politik, dass die Kirchen sich etwas anmaßen, was gar nicht der Wirklichkeit entspricht. Auf jeden Fall werden wir zu einem neuen Selbstverständnis kommen müssen. Die Frage, ob das Schrumpfen für uns gesund ist oder nicht, das will ich nicht versuchen zu beantworten. Einer, der das getan hat, heißt Paul Bernhard Rothen, ein Schweizer Theologe, der 2014 ein Buch geschrieben hat, auf Sand gebaut. In diesem Buch, das sich wie eine einzige Anklage an die Kirchen unserer Tage liest, in diesem Buch zählt er eine Unmenge von Problemanzeigen auf, die uns in unserem kirchlichen Leben heute nicht nur ein Klotz am Bein sind, sondern ja eher einer zu Tode führenden Krankheit ähneln. Und ich kann das unmöglich heute Abend alles aufzählen. In einer Präsentation habe ich 100 Folien zusammengestellt aus diesem Buch. Ein paar Gedanken möchte ich aber trotzdem von den Lösungsansätzen, die er bringt, mit Ihnen teilen. Das Apfelbäumchen. Sie kennen ja die Legende, dass Martin Luther gesagt haben soll, dass wenn morgen das tausendjährige Reich anbräche, würde er heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Das ist ein Märchen, Luther hat das nie gesagt. Und Roten sagt, der Lüge vom Apfelbäumchen wehren. Es geht nicht einfach weiter so, wie es bisher gegangen ist. Wir dürfen nicht verharmlosen, was mit dem Zerfall der Kirchen für die nachfolgenden Generationen verloren geht. Auch dazu könnte man viel sagen. Er plädiert, wir sollen mit Gott rechnen, nicht mit menschlichen Aktivitäten, mit Projekten und Plänen. Er sagt, wir müssen über die Lage, in der wir uns befinden, klar und deutlich reden, die Gründe dafür erklären und die Menschen aufklären über die Lage, in der wir sind. Keine Vogelstrauß-Politik machen und einfach nicht hinschauen. Und dann sagt er, mit das Schwierigste ist Vertrautes in Frage stellen. All das, was für uns so ganz normal ist, müssen wir gründlich in Frage stellen, wenn wir neue Lösungsansätze finden wollen. Er sagt, wir wollen und sollen auch den Menschen Mut machen, sich den Tatsachen zu stellen. Denn nur wenn wir wirklich die Tatsachen erkannt haben, können wir auch die Probleme erkennen und können auch dagegen etwas unternehmen. Das Allerwichtigste, meint Paul Bernhard Rothen, und er ist kein Pietist, auch kein Evangelikaler, sondern ein landeskirchlicher Pfarrer reformierter Prägung, der aber die Bibel für sich entdeckt hat und sagt, wir müssen zur Buße rufen. Die Schuld bekennen, die auf uns als Kirchen und Gemeinden liegt. Und wir müssen zum unerschrockenen Glaubensgehorsam rufen. Darin liegt der Schlüssel zur Zukunft für die Kirche Jesu Christi, auch bei uns in Mitteleuropa. Zum unerschrockenen Glaubensgehorsam rufen und nicht versuchen, irgendwelche eigenen Ideen oder Theorien aufzusetzen, die angeblich dem modernen Menschen mehr brächten als das, was Gott in seinem Wort uns sagt. Er sagt, wir müssen illusionslos mit dem weiteren Verfall rechnen. Er sagt, es ist ja nicht gesagt, dass eine Kirche nicht aufhören kann zu existieren. Wir haben es ja auch in der Geschichte erlebt, genug in Nordafrika, in weiten Teilen, wie wir in dieser Woche schon gesehen haben. Aber auch selbst in Jerusalem hat die Kirche aufgehört zu existieren nach 70, als die Stadt zerstört wurde und alle geflohen sind. Die Kirche kann an bestimmten Orten sehr wohl zu existieren aufhören. Das heißt nicht, dass die Kirche aufhört. Wir erleben es heute, dass in der südlichen Hemisphäre die christlichen Kirchen explodieren. In Afrika, in Südamerika, in Teilen von Asien. In der Netanya-Kirche, mit der wir im Albrecht-Bengel-Haus sehr verbunden sind, ist eine Kirche entstanden, in der innerhalb von 40 Jahren die Zahl der Mitglieder von einer Familie zu 200.000 gewachsen ist. Es ist nicht unmöglich, dass Gemeinde wächst und dass Kirche wächst. Aber wir müssen das so anpacken, wie Gott es für seine Kirche will, und nicht einfach festhalten an dem, was wir übernommen haben seit jeher und teilweise verwässert haben und teilweise Fremdes dazugetan haben. Und Roden sagt, wir müssen unsere Hoffnung in Gott und das Evangelium setzen. In Gott liegt unsere Kraft. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es ist nicht schlimm, wenn wir als Kirchen schwach werden. Das ist mit ein Hauptteil unseres Problems, dass die Kirchen strukturell so stark gewesen sind. Sie haben in den 80er, 90er Jahre, haben unsere Landeskirchen mehr Geld gehabt, als sie wussten, wo sie es hintun sollten. Und im Augenblick erleben wir auch so eine Art Geldschwemme gegen alle Erwartungen. Und das macht uns nicht gerade schwach vor Gott. Und führt uns nicht in die Abhängigkeit von ihm. Aber nur dort, wo der Mensch in der Abhängigkeit von Gott, ich erinnere an den ersten Abend, dass der Glaube ein Leben in der Abhängigkeit und im Vertrauen auf Gott ist. Nur wo diese Abhängigkeit von Gott gegeben ist, kann er auch wirklich in und durch uns wirken. Und hier sind wir gefragt. Es bringt gar nichts, über Kirchenleitungen zu schimpfen oder sie zu loben oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge zu bringen. Die Veränderung in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft, wird von der Basis ausgehen, genauso wie in der Reformation. Luther war zwar Professor der Theologie, aber er war ein armer Mönch, ein Niemand, der im Kloster seinem Seelsorger untergestellt war, dem Abt untergestellt war. Er hatte keine Möglichkeit, irgendwo in der Kirche von oben nach unten Dinge zu richten. Auch seine Mitstreiter waren Ortspfarrer oder theologische Lehrer, aber nicht Teil der Maschinerie, nicht Teil des Systems. Und die Bewegung, die in der Reformation losgetreten wurde und die Welt verändert hat, die Reformation hat nicht nur die Kirche verändert, die Reformation hat auch die Welt verändert. Die kam, diese Bewegung, von der Basis. Und das wird auch heute sein, wenn es zu einer Erneuerung in unserer Kirche kommt, dann wird es durch dich und durch mich kommen. Und durch die Gläubigen an allen Orten, die sich in ihrer Bedürftigkeit Gott hinwenden und in ihrer Schwachheit um seine Kraft bitten und sich öffnen für das, was er tun will in und durch uns. Was sollen wir tun? Wie soll das gehen? Wo soll ich anfangen? Wann? Gibt es einen Kairos? Müssen wir warten? Warum ich? Viele Fragen. Ich kann nur sagen, hier und heute. Hier und heute ein jeder an seinem Ort. Dazu muss ich nicht in die Synode gewählt werden. Dazu muss ich nicht Kirchengemeinderat sein oder gar Pfarrer. Natürlich wünschen wir uns, dass die Kirchengemeinderäte und die Pfarrer und die Synodalen und die Kirchenleitung sich auch persönlich in ihrem eigenen Leben davon inspirieren lassen, dass eine Erneuerung in unserer Kirche vonnöten ist. Aber ein jeder an seinem Ort, weil es unser Auftrag ist, Zeugen zu sein. Jesus hat keine Kirche gegründet. Er hat nur Jünger berufen. Und er hat es den Jüngern vollkommen überlassen, wie sie sich etablieren, wie sie sich organisieren. Er hat nicht gesagt, ihr sollt Bischöfe und Älteste und Pfarrer haben. Er hat aber auch nicht gesagt, dass wir es nicht haben sollen. Er hat es seinen Jüngern überlassen, im Vertrauen, dass sie sich so organisieren, wie es der Sache dienlich ist. Aber was er ihnen an Auftrag gegeben hat, ist, mache zu Jünger alle Völker. Er sagt er 12 Männer mit sehr magerer Bildung, mit ganz unterschiedlicher Begabung, mit ganz unterschiedlichen, teilweise schwierigen Persönlichkeiten. Aber er hat diesen Auftrag den Personen übertragen. Und das lehrt uns, auch wir sind persönlich angesprochen. Wir können diese Verantwortung nicht auf die Deutsche Zeltmission oder auf das Amt für missionarische Dienste oder auf irgendwelche andere Institutionen und Werke wälzen. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Kirche zu reformieren und die Menschen für Jesus Christus zu erreichen. Wie man das tun kann und wie man da anfangen kann, ist mit dem Gebet. Und ich meine das nicht nur als Ritual, sondern ich meine das als Haltung, dass wir das von Gott erbitten, dass er das uns in unserem Leben zeigt, wie wir in dieser Rolle für ihn wirken können. Und das heißt auch für konkrete Menschen beten. Leute in unserer Nachbarschaft, Leute an unserem Ort, Leute, mit denen wir es zu tun haben, am Arbeitsplatz, in der Verwandtschaft, dass wir diese Menschen vor Augen bekommen und sie mit Gottes Augen, mit Jesu Augen der Liebe sehen lernen und Gott darum bitten, dass sie hereingeliebt werden in seine Gemeinde. Und das heißt, fröhlich unseren Glauben leben, freundlich zum Glauben einladen. Wir müssen es nicht machen wie die Zeugen Jehovas, als Zwang mit dem Wachturm, die 2 Stunden abstehen oder die Hingegebenen unter denen von Tür zu Tür gehen und versuchen zu überzeugen, dass wir es besser wissen als die anderen. Die Methode hat jedenfalls bei mir noch nicht funktioniert und ich glaube, bei den meisten hat es nicht funktioniert. Aber fröhlich in aller Selbstverständlichkeit unseren Glauben leben. Transparent für die Menschen, mit denen wir zusammenkommen. Das heißt nicht den Christen raushängen, sondern es heißt, integer, authentisch, echt als Christ leben. Das darf doch der Kollege am Arbeitsplatz wissen, dass ich ein Christ bin. Das darf er auch sehen, dass ich in der Pause vielleicht ein christliches Buch oder die Bibel lese, meine stille Zeit mache. Das darf er doch sehen. Ich muss mich doch nicht verstecken. Wir müssen es nicht machen wie die Muslime, dass man in aller Öffentlichkeit einen Gebetsteppich ausrollt und dann mit großen Bewegungen so fest, dass man dann nachher ein permanentes Blaumal an der Stirn vor sich herträgt als Zeichen, wie fromm ich bin. Aber fröhlich unseren Glauben leben, freundlich zum Glauben einladen. Die ersten Christen haben überzeugt. Und zwar nicht auf der philosophischen oder theologischen Ebene, sondern ihre veränderte Leben haben Menschen überzeugt, dass da was dahinter ist, dass es wirklich ein neues Leben gibt wegen des Auferstandenen. Wieder einmal auf den Punkt gebracht, Reformation heute heißt Remissionierung des Landes der Reformation und wir sind die Missionare. Zum Schluss heute Abend möchte ich in diesem etwas kürzeren zweiten Teil eine wahre Geschichte erzählen. Es war einmal ein Großgrundbesitzer, der Tausende von Morgen Land in seinem Besitz hatte. Es waren Wälder und Felder, Wiesen und Äcker, Flüsse und Seen, Platz für viele, viele Tausenden von Menschen und Tieren. Er hatte ja sein Volk auch dazu gebracht, dass sie ja das alles recht gut in Ordnung gebracht hatten, das Land, es war gepflegt. Natürlich gab es immer noch etwas, was zu tun war im Wald, noch etwas zu roden, noch eine Wiese urbar zu machen. Aber er musste dringend geschäftlich weg in ein fremdes Land. Und so überließ er seine Kulturlandschaft, ein herrliches Land, den Menschen, die darin wohnten. Und die sollten das pflegen, die sollten ja auch dort, wo vielleicht ein Hügel noch nicht benutzt worden ist, sollten sie Terrassen anlegen, sollten Weinberge pflanzen oder sonstigen Nutzen davon machen. Vielleicht auch hier oder da, dort auch eine Erzgrube. Sie sollten einfach dieses Land, das ihm gehörte, bestmöglich nutzen und sie sollten es vor allen Dingen auch pflegen. Dazu hinterließ er den Menschen jede Menge Mittel, jede Menge Geld, damit es daran nicht fehlt. Und die Menschen haben ja die Aufgabe zunächst einmal so angenommen und gesagt, ja, das wollen wir auch tun. Aber es hat sich hingezogen, der Großgrundbesitzer ließ sich lange Jahre nicht blicken und die Menschen haben sich da so mehr um das Anwesen des Herrschers gekümmert, dass wenn er zurückkommt, dass sein Anwesen doch richtig schön gepflegt ist. Sie haben Parkanlage schön hergerichtet, den Rasen immer wieder neu angelegt, 50 Mal hintereinander abgetragen und wieder eingesät. Es sollte wirklich jeder Grashalm geschleckt sein. Das sollte wirklich toll sein, dass wenn dieser Großgrundbesitzer wiederkommt, dass er das, was seins ist, ja gut findet und die Menschen sollen ihren Lob bekommen. Sie haben immer wieder die Anlagen neu gestaltet, in der Meinung, man könnte es ja vielleicht doch besser machen. Und über diese Steigerung der Aufgaben haben sie völlig vergessen, die ganzen Ländereien, die außerhalb vom Anwesen des Grundbesitzers waren, die Wälder, die Felder, die fern entlegenen Gebieten, und so sind diese Gegenden verwahrlost. Niemand schaute danach, ach, vielleicht der eine oder andere ist hergegangen und hat gesagt, ja, dieser verwilderte Schrebergarten, den will ich roden, und haben das auch gemacht. Und selbst wenn sie dort Obstbäume gepflanzt haben und mit den Jahren auch die Frucht ihrer Arbeit genossen haben, wenn sie zum Zentrum gegangen sind, zum Anwesen, und darum gebeten haben, dass die Leute doch mitkommen und helfen, es gibt noch viel mehr urbares Land, man könne da noch Großartiges schaffen, da haben die Leute gesagt, nee, wir haben unsere Aufgabe hier im Anwesen selbst. Und so sind die Weinberge draußen verwildert, haben keine Frucht mehr getragen. Vieles ist abgestorben. Die Äcker sind versumpft, das, was schon mal trockengelegt worden war, ist wieder verstopft, alles überlaufen. Wenn ein Starkregen gekommen ist, ist der fruchtbare Boden weggespült worden. Die Menschen haben aber sich nicht darum gekümmert. Sie waren zufrieden mit dem Anwesen und dass sie das gepflegt und gehegt haben. Auch wenn die Wildschweine außerhalb vom Zaun des Anwesens auf der Wiese gewühlt haben und alles zerstört haben, oder auch die Äcker, dann haben sie sich nicht so darum gekümmert. Hauptsache zu Hause, am Anwesen ist alles in Ordnung. Die wahre Geschichte ist natürlich wahr im übertragenen Sinne. Und diese Geschichte wurde erzählt von einem, der klar machen wollte, wie es bei uns in der Kirche heute aussieht. Wir sind zufrieden damit, uns selbst zu pflegen, unsere Kirchengebäude, unsere kirchlichen Projekte. Wir beschäftigen uns, wir streiten uns darüber, wie das Gemeindehaus eingerichtet werden soll, was für Vorhänge an die Fenster kommen. Da kommen wir so mit Leidenschaft daher und können uns richtig ins Zeugs legen, wenn es um solche Dinge geht. Aber das Land der Reformation, draußen außerhalb der Kirchenmauer, außerhalb der heilen Welt der Gemeinde, die schon längst keine heile Welt mehr ist, da kümmern wir uns nicht drum. Als Kirchen, als Gemeinden haben wir die Welt aufgegeben. Und das, liebe Geschwister, darf nicht sein. Wir haben einen Auftrag. Wir sind die Missionare für unsere Welt. Und wenn sich an Reformation etwas ergeben wird in unserer Kirche, dann nicht von oben, sondern von unten. Dort, wo Gott die Herzen der Menschen verändert. Und neues Leben in Menschenleben einhaucht. Dieses Bild aus dem Ersten Weltkrieg, der Christus der Schützengräben, ist für mich ein anschauliches Bild, wie Christus in unserer Welt aussehen muss. Ohnmächtig, mitgenommen von all dem, was in dieser Welt an Sünde und Schuld, an Streit, an all dem, was er gekommen ist, zu besiegen durch sein Leben und Tod. Er ist gekommen und er hatte schon einmal einen Einfluss in Europa gehabt. Und durch die katholische Kirche ist Segen in Europa entstanden. Und durch die Reformation ist nochmal Segen in Europa ausgestreut, ausgebreitet, ausgesät worden. Aber wir haben den Grund dieses Segens vergessen. Die Menschen von heute wissen nicht mehr, woher dieser Segen kommt. Und wir müssen diesen Christus den Menschen von heute wiederbringen. Diesen Christus den Menschen von heute bekannt machen. Es ist eine wahre Geschichte. Sie hat sich so zugetragen im Laufe der Jahrhunderte. Es ist eine zu Tode gepflegte Kirche und eine verwahrloste Menschheit, die wir heute 500 Jahre nach der Reformation vorliegen haben. Die Kirche vor Ort ist die Hoffnung der Welt. Warum? Nicht, weil wir so toll wären, sondern weil Jesus in seiner Kirche regiert. Und dort, wo Gehorsam Jesus Christus gegenüber gelebt wird, da kann etwas gehen, da kann etwas passieren. 500 Jahre Reformation sind wir noch zu retten. Unsere Zeit hat vieles mit der Zeit der Reformation gemeinsam. Und ich möchte auf einer Hoffnungsakkorde enden. Wie damals vieles im Argen lag, liegt heute vieles im Argen. Aber es ist gerade deswegen damals eine Veränderung möglich gewesen. Menschen haben die Notwendigkeit gesehen und wir müssen nur als Gemeinde Jesu Christi diese Notwendigkeit heute auch sehen und dann werden wir auch uns dafür verwenden und einbringen, dass es zur Reformation an unseren Orten, in unseren Gemeinden auch kommt. Wenn die Nacht am dunkelsten ist, scheint die Kerze am hellsten. Und das macht mir Mut, dass das Zeugnis der Christen niemals durch die Dunkelheit oder Finsternis einer gottlosen Welt ausgelöscht werden kann. Die größte Finsternis kann das Licht einer kleinen Kerze nicht auslöschen. Vielmehr strahlt dieses Licht umso heller, je dunkler es drumherum ist. Und das meint unser Zeugnis für Jesus Christus. Das darf hell erstrahlen. Das soll hell erstrahlen. Und wir dürfen damit rechnen, dass Jesus Christus seine Kirche baut. Wir müssen das nicht tun. Er will es durch uns tun, aber er tut es. Und der heute bewusst erfolgende Abschied vom Kulturchristentum wird wieder einen kontrastreichen Hintergrund für die Nachfolge Jesu bieten. Noch ist es so, dass Menschen meinen, sie wüssten, was es ist, ein Christ zu sein, wenn sie in der Schule durch den Religionsunterricht durchgegangen sind, auch wenn sie Jesus nie begegnet sind. Der bewusst erfolgende Abschied unserer Gesellschaft vom Kulturchristentum bietet uns eine Folie, wo wahres, echt gelebtes Christentum endlich als solches erkannt werden kann und nicht verwechselt wird mit einer traditionellen Frömmigkeit, die irgendwas mit Kultur zu tun hat. was unsere Zeit mit der Reformation verbindet, die raschen Veränderungen in der Gesellschaft. Das muss man sich klar machen, dass um 1500, als Martin Luther seine Thesen noch nicht erkannt hat, geschweige denn verbreitet hat, ist eine Bewegung im Gange gewesen. Menschen waren auf der Suche nach einer echten Frömmigkeit. 1450, die Erfindung des Buchdrucks, hat die Verbreitung der Botschaft in Windeseile und zu einem vernünftigen, geringen Preis möglich gemacht. Heute haben wir die neuen Medien, von denen wir gestern Abend gehört haben. 1453 eroberten die Osmanen Konstantinopel, das war das Ende Ostroms, war der Super-GAU für die Kirche der Antike. So da niedergelegen ist die Kirche in 1500 Jahren nicht. Und heute mit dem Aufkommen des Islam auch in Europa, das muss uns nicht ängstigen. Wir müssen aber unseren Fokus richtig kriegen und unsere Vision richtig kriegen, uns die Vision schenken lassen, wie die Botschaft Jesu Christi auch heute, 500 Jahre später, nach diesem großen Sieg des Islams über einen Großteil der Christenheit, wie das heute wieder zu einem Siegeszug des Evangeliums werden kann. Der Beginn des Kolonialismus 1492 hat Christopher Columbus Amerika entdeckt. Er war nicht der Erste, aber der Erste, der davon berichten konnte. Und das brachte einen riesen Aufschwung im Handel, Welthandel, ähnlich wie heute die Globalisierung, auch die Umfahrer, Umsegler der Welt und Umsegler Afrikas, Vasco da Gama und Magellan. Das hat heute wieder Parallele mit, da fliegt man sogar bis zum Mond heute. Es ist eine neue Zeit, damals wie damals auch. Und damals gab es neue Machtverhältnisse. Die Aufteilung der Welt. Die katholische Kirche hat sich angemaßt, die eine Hälfte Portugal zuzuschlagen, die andere Hälfte Spanien. Aber auch heute gibt es Verschiebungen in den Machtverhältnissen. Und das sind Dinge, wo wir nicht Angst haben müssen, sondern sehen können, hier geschieht Veränderung und vielleicht schenkt Gott uns in seiner Kirche auch neuen Aufwind, wie es damals zur Zeit der Reformation war. Natürlich kamen auch die Religions- und die Bürgerkriege auf. Es war ja nicht alles gut und schön, was durch die Reformation zustande kam. Das wird auch heute nicht sein. Aber unsere Situation heute, 100 Jahre nach dem Höhepunkt der industriellen Revolution, hatten wir ein Jahrhundert der Ideologien. Viele Menschen in dieser Welt sind inzwischen vollkommen säkularisiert. Für sie ist das Christentum völlig neu. Und das heißt, sie können das auch ganz neu entdecken. Wir leben im Informationszeitalter und Zeitalter der Postmoderne, wo Menschen ganz anders mit Andersdenkenden umgehen, wo eine Bereitschaft zur Toleranz jedenfalls weiter verbreitet ist, als das vor 100 Jahren der Fall war. Und diese unheimliche Beschleunigung der Entwicklung, zum Beispiel in Telekommunikation, wie wir das alle in unserem Leben erlebt haben, das bringt auch neue Möglichkeiten mit sich, um Menschen für das Evangelium zu erreichen. Die Überbevölkerung und Unterbevölkerung bestimmter Landstriche, in Afrika haben wir eine Überbevölkerung, in Europa eine Unterbevölkerung. Das erzeugt die Flüchtlingsproblematik, die Völkerwanderungen. Auch das ist kein Hindernis für eine Reformation der Kirche. Eher bringt das Möglichkeiten mit sich. Im Jahr 2016, wir haben keine festen Zahlen, wie viele Afghanen, Iraner und Araber zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Aber einer, den ich kenne, hat alleine 800 getauft. In einer Gemeinde in Hamburg wurden 2000 Iraner getauft. Nach Katechismusunterricht. In einer Gemeinde in Berlin-Steglitz werden pro Jahr mindestens 250 getauft, Iraner. Menschen, die von ihrer Heimat geflohen sind, nach neuem Sinn suchen und hier bei uns das Evangelium entdeckt haben. Wie könnten wir es ihnen verwehren? Viele Dinge sind im Umbruch und ich möchte das so deuten, dass für uns auch heute vieles neu möglich wird. Und lasst uns Gott darum bitten, dass er diesen Umbruch zu unserer Zeit schenkt. Dass er diese Erneuerung in uns und durch uns, in und für unsere Kirche uns gibt. Und dazu lasst uns diese Vision uns schenken, in der Abhängigkeit von Gott, im Bitten darum, lasst uns den Blick auf Jesus Christus richten, Solus Christus für uns neu entdecken. Den Blick auf sein Wort richten, Sola Scriptura zum Leitfaden unserer persönlichen Frömmigkeit wieder werden lassen. Den Blick auf die Gnade richten, und das heißt auch immer wieder Buße tun und allein von der Gnade leben. Den Blick auf den Glauben richten. Das heißt, uns ganz und gar von Gott abhängig machen und ihm vertrauen, für was wir zum Leben und Sterben brauchen. Sola fide, allein durch den Glauben. Lass uns die Hände falten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir mit dir rechnen dürfen und dass du lebst und dass die Pforten der Hölle nicht obsiegen werden über deine Kirche. Wir danken dir, dass wir uns in deiner Hand gehalten wissen dürfen. Und wir bitten dich, schenk uns den Blick für diese Welt. Hilf uns, die Welt mit deinen Augen sehen. Hilf uns, die Menschen um uns herum mit deiner Liebe lieben. Und hilf uns, in Freuden und mit großer Selbstverständlichkeit unseren Glauben in der Nachfolge so zu leben, dass es ein fröhliches und freudiges Zeugnis ist von dir und deiner großen Liebe, Gnade und Vergebung. Erhöre uns, wenn wir nun gemeinsam zu dir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.